Bin jetzt zurzeit immer so ein bisschen abgelenkt, weil ich bin jetzt ja in meinem Container und da gucke ich aus dem Fenster und da ist voll viel los vor der Straße quasi oder vor meinem Fenster. Da
So
ist.
viel also zu innen und außen. Ja.
Ja, warte, ich zeig dir das mal kurz.
Okay. Ah, wow.
Ja, da laufen andauernd irgendwelche Leute rum und Autos fahren vorbei, geht's richtig ab.
Ach, du bist da schon in dem Container, in
Ja, ich bin
diesem.
schon im Container.
Ich dachte, der wäre noch im Bau, aber.
Der Container ist fertig, aber alles das, was quasi hier stattfindet, ist entsteht jetzt gerade noch. Deswegen hängt hier auch noch nichts und sieht es noch nach nicht viel aus.
Ja, moin erstmal.
Ja, grüß dich. Du, aktuell geht's ja vielen Führungskräften nicht so gut. Also sowohl natürlich Mitarbeitenden als auch Führungskräften. Und wir beide verbringen ja sehr viel Zeit in verschiedenen Unternehmen und sprechen mit Menschen aus und in Unternehmen. Und was uns da beiden aufgefallen ist, ist, dass sich viele Führungskräfte jetzt aktuell aus verschiedenen Gründen ein bisschen hilflos fühlen. Also nicht nur ein bisschen hilflos, sondern teilweise auch wirklich extrem hilflos. Und Gründe können sein, dass Mitarbeitende jetzt gerade entweder extrem viel arbeiten und sich da in gesundheitsgefährdende Situationen begeben, oder Mitarbeitende jetzt gerade sich überhaupt gar nicht mehr aufraffen können, irgendwas zu tun. Und da beobachten wir beide unterschiedliche Herangehensweisen, die manchmal dann wiederum auch eher hilflos und vor allem wirkungslos sind. Und da würde ich heute gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Was kann man denn für die Führungskräfte tun, für die Menschen, die also jetzt gerade in einer führenden Rolle sind, damit sie diesen Kontakt zu ihren Mitarbeitenden oder zu ihren Teammitgliedern wieder bekommen? Wie siehst denn du das? Wo steigen wir da am besten ein?
Also es gibt ja verschiedene Aspekte dabei. Einmal glaube ich ja, dass vieles davon oder eigentlich alles schon vor Corona auch da war. Wir haben es jetzt halt eben nur in einer anderen Form, auch noch durch die ganze Distanz, also dieses Remote-Arbeiten von zu Hause, Homeoffice, ist das natürlich nochmal ein neuer Aspekt da reingekommen. Und dann gibt es ja auch, abgesehen davon, ja auch für viele Unternehmen tatsächlich existenzielle Bedrohungen oder Fragen, existenzielle Fragen zumindest und auch Transformationsfragen. Und das Ganze schafft ja erstmal Verunsicherung im System. Und Menschen reagieren auf Verunsicherung, äußere Verunsicherung, genau wie du jetzt auf deine Straße, die draußen ist, ne? Oder etwas, was neu ist, unterschiedlich. Die einen nehmen das relativ cool und können diesen Wandel ganz gut verarbeiten, die anderen haben da große Schwierigkeiten damit. Und was ich halt bei den Führungskräften beobachte, mache ja eine Weile schon in einem Großunternehmen tatsächlich Beratung, schon seit 10 Jahren, bin da ungefähr schon, na, so 1000 Doppelstunden schon gewesen in dem Unternehmen. Und es ist mir immer aufgefallen, es geht nicht nur um die Mitarbeiter und die Führung, dass die gesund bleiben, sondern es geht auch darum, dass die Führungskräfte gesund bleiben, immer mehr. Die sind ja auch ein Role Model für die ganze Gruppe, die sie dann führen. Und was vielen nicht bewusst ist, ist, dass sie Gruppen leiten. Meistens ja durchaus große Gruppen. Also ich kenne Meister in technischen Betrieben, die führen 50, 60 Leute, haben eine Führungsspanne von 50, 60 Leuten. Direkte Führung, dann gibt es die indirekten, die dann noch drüber liegen, die dann natürlich alle irgendwie führen, die dann zum Teil sich an der Wand irgendwelche Fotoplakate gemacht hatten, damit sie wissen, wer wie aussieht und wie er heißt, weil das schon völlig unübersichtlich war, weil sie gerne Bindung herstellen wollten mit ihren Mitarbeiterinnen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte der Hilflosigkeit. Und der Hauptpunkt, der mir so am Herzen liegt, ist, sie haben noch kein Konzept dafür, wie sie eigentlich mit Gruppen umgehen, und zwar auf einer emotionalen Beziehungsebene. Das heißt nicht, dass sie miteinander kuscheln, sondern Arbeitsbeziehungsebene. Also konkret, was können wir eigentlich voneinander erwarten? Was hat meine Führungskraft mir zu liefern? Wie viel Struktur brauche ich? Was ist, wenn es mir nicht gut geht, wenn es Konflikte im Team gibt? Wie reagieren die? Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeiten, vor allem Leistungsgerechtigkeit, ist ein enormer Aspekt. Und da erlebe ich ganz viele Führungskräfte. Und wie gesagt, gestern erstaunlicherweise da bei Clubhouse so eine Diskussion von Scrum-Mastern, die sich über Burnout-Phänomene in Gruppen, also nicht nur einzelnen Personen, sondern ganze Gruppen, die quasi heiß laufen, unterhalten haben und wie man da irgendwas tun kann. Ich habe da natürlich eine Idee dazu, aber das ist wieder die Frage, die wir eigentlich in den vorhergehenden Folgen schon gehabt haben. Wie viel Bewusstsein ist dafür in mir selbst als Führungskraft und auch wie viel Bewusstsein gibt es in der Gruppe auch offen und wirklich echt zu sprechen? Das Thema Authentizität.
Du hast jetzt gerade etwas angesprochen, nämlich Rollen und Erwartungen an die Rollen. Denn wenn ich so in die Firmen gucke, mit denen ich zu tun habe und wo ich vielleicht auch selber schon gearbeitet habe, da gibt es immer ein relativ klares Rollenbild. Das hat zwar nie jemand aufgeschrieben, aber es gibt wie so ein ungeschriebenes Gesetz, was eine Führungskraft zu tun hat und was eben nicht. Und selten war das in den Organisationen, in denen ich war, mit jetzt irgendwie Empathie oder Emotionalität verbunden, sondern irgendwie immer so mit Performance. Also das war immer, weil die Führungskraft selber wäre nicht dahin gekommen, wo sie jetzt ist, wenn sie nicht selber in irgendeinem Bereich wirklich außergewöhnlich gewesen wäre. Und in den seltensten Fällen ist es, weil die Führungskraft eben außergewöhnlich empathisch ist, sondern weil eine Person halt in ihrem Kontext vorher eine richtig gute Arbeit geleistet hat und die einzige Möglichkeit, sie dann dafür zu belohnen, wenn es keine richtig guten Fachkarrieren gibt, ist halt dann zu der Person zu sagen, na dann leitest du halt jetzt dieses Team. Bam.
Und also da würde ich dir teilweise Position. Da würde ich dir teilweise zustimmen, teilweise nicht. Mhm. Es gibt Leute, die sind tatsächlich von sich aus schon begabt, diese Führungsaufgabe auch gleich mit diesem, ja, wie man immer so schön sagt, mit diesem Leadership-Element, also dass man tatsächlich auch empathisch, man spricht ja heute viel von agiler Führung, das wäre ja auch eine situativ angemessene Führung, auch in dem Modus. Der eine braucht eher vielleicht auch mal eine Ansage, der nächste eher kann autark arbeiten und braucht eine Förderung, der nächste hat vielleicht ganz viel, braucht Ermutigung. So, und das ist ja dieses agile Führen, heißt eben nicht nur die anderen führen, sondern sich selber auch führen. Und dafür, wenn wir jetzt darüber sprechen, merkst du schon, es sind ganz viele Bewusstseinsebenen, die damit in Kontakt treten und vor allen Dingen auch Gruppenphänomene. Und die denken in den Trainings, Workshops, die sie für ihre Führungskrafttätigkeit oder für ihre Führungstätigkeit auch bekommen in vielen Unternehmen, wird immer dyadisch gedacht. Das heißt, 1:1, du sprichst mit deinem Mitarbeiter. Wie sprichst du mit einem Mitarbeiter? Rückkehrgespräch, Krankenstand, Konfliktgespräch, was auch immer. Was die nicht machen ist, und das ist eben das, was ich glaube, was dringend gebraucht wird, ist ein Bewusstsein zu schaffen, was in der Gruppe passiert. Mhm. Und das ist extrem anstrengend. Guck mal, ich habe 10 Jahre jetzt gruppenanalytische Weiterbildung, Ausbildung und gemacht, bis ich jetzt mal irgendwann mit Supervision und Selbsterfahrung auf Gruppen losgelassen werde. Mhm. So, als Gruppenanalytiker. Und das ist auch richtig so, weil es gibt 2 Aspekte dabei. Nicht nur, dass dir die Gruppe um die Ohren fliegen kann, sondern du selber auch in einen Druck kommst. Auch die, die sich total es gibt ja auch so Überempathen, die immer alles für sich, für alles zuständig fühlen als Führungskräfte und allen helfen wollen. Und bloß für alles immer ständig, meine Tür ist immer offen. Ja, was für ein Quatsch, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und viele Führungskräfte haben auch keine Lösung dafür, dass es eigentlich im Kern manchmal gerade in sehr hierarchischen Wirtschaftsunternehmen eine sehr einsame Position ist. Das ist eine sehr einsame Position, die auch mit viel mit Zurückweisungsaffekten zu tun hat. Mhm. Und auch allein bis Neid und was. Gibt ganz viele Aspekte daran und darauf sind viele Führungskräfte nicht eingerichtet.
Wenn wir jetzt einer Führungskraft, die sich gerade aktuell hilflos und überfordert fühlt, aus welchen Gründen auch immer, die Hand reichen könnten, also pass auf, wir helfen dir jetzt. Was würden wir dann tun? Was wäre so ein, ich sag mal, ein möglicher erster Schritt oder was wäre so ein Ansatz, womit sollte ich mich mal beschäftigen, mit wem sollte ich mal sprechen, was kann man da bieten?
Du meinst jetzt du redest jetzt davon, dass man der Führungskraft selber was an die Hand gibt, habe ich dich richtig verstanden?
Genau, also angenommen, wir beide würden jetzt die Möglichkeit kriegen, mit dieser Führungskraft zu sprechen, vielleicht hört ja gerade auch jemand zu, den das betrifft oder die das betrifft, was sagen wir dann?
Also was, womit ich super Erfahrung gemacht habe, ist gar nicht dieses dyadische, Entschuldigung, dieses zu zweit jetzt sprechen alleine. So, es wäre ja quasi ein Einzelcoaching der Führungskraft. Ja. Das kann man natürlich machen, mache ich auch, aber so. Was super funktioniert ist, was super funktioniert ist, wenn du Führungskräfte in unterschiedlichen Hierarchiestufen in eine Gruppe setzt. Und bestimmte Dinge erklärst, also wie funktionieren Gruppen, was könnte passieren, was ist Persönlichkeit, wie geht ihr mit Persönlichkeit um und deine eigenen Affekte als Leiter einer solchen Gruppe mit hineinbringst in einer selektiven Form, dann ermutigst du die, über ihre eigene Perspektive zu sprechen und dabei machen sie eine Selbsterfahrung mit sich, dass sie erstmal klarkriegen, ach Mensch, guck mal, ich bin so und die anderen sind anders. Wenn zum Beispiel einer, einer erzählt, dass er ganz viel helfen möchte und ganz engagiert ist und sich um jeden kümmern will und redet und redet und redet in dieser Gruppe und du merkst, was in der Gruppe passiert und einer kommt dann irgendwann und sagt, ich kann das nicht mehr aushalten, du machst es völlig anders als ich, das geht mir total auf den Geist, dass du immer so nett bist, die fressen dich doch auf, die fressen dich doch auf. Dann ist das doch ein Wunder und die anderen, die zuhören und nichts sagen, haben natürlich auch was davon. Und so kannst du tatsächlich eine individuelle Förderung vornehmen in einer Gruppe, ohne dass du alle gleich machst. Weil was Unternehmen immer wollen ist, Konzept X, wir machen jetzt Scrum, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt jenes. Dann gibt es ganz viel, meistens englische Begriffe, die dann da, wo man gar nicht mehr mitkommt, was die eigentlich meinen. Und das wird jetzt gemacht. Dafür haben wir ganz viel Geld ausgegeben, dafür haben wir auch eine License erworben und dafür machen wir jetzt einen Prozess und alle kriegen jetzt diese Workshops. So, dann haben natürlich erstmal die Leute da viel verdient, die dieses Konzept, ist ja auch alles gut, ist ja auch nicht blöd, Scrum zu machen. Aber es reicht halt nicht. Und was ich jetzt gestern gehört habe, die haben dann noch einen Personal Development Manager daneben gestellt, der dann also ein bisschen so diese individuelle Beratung der einzelnen Gruppenmitglieder macht. Und dann haben sie festgestellt, es reicht immer noch nicht. Und dann gibt es einen Supervisor für diese Funktion. Und die Führungskraft steht irgendwo dazwischen und weiß gar nicht mehr eigentlich, was sie machen soll, wer jetzt eigentlich ansprechbar ist. Und das versteht der Gruppenanalytiker nicht unter Gruppenkohärenz. Also Gruppenkohärenz ist das wirklich fruchtbare, flowartige Zusammenarbeiten einer Gruppe in dem Arbeitskontext.
Wenn wir so eine Gruppe zusammenbringen wollen aus Führungskräften verschiedener Hierarchieebenen und Stufen, können wir das dann auch ohne, dass quasi ein ausgebildeter Gruppenanalytiker dabei ist? Oder haben ja, wir dann, müssen wir dann Angst haben, dass dann Köpfe rollen?
Ach, also ich biete das natürlich jetzt aus diesem Erfahrungskontext an. Aber die Aufgabe ist doch von Coaches und Consultants, dass sie etwas machen, dass letztlich das Unternehmen selber damit weiterarbeiten kann. Du bist doch auch nur ein Rollenmodell. Indem ich mich zum Beispiel, ich habe eine Großgruppe gemacht, da habe ich jetzt gerade einen Artikel drüber geschrieben, mit 45 Leuten, eigentlich völlig unmöglich, in einem Stuhlkreis. Da war erstmal schon die Abwehr, meinen Sie das jetzt ernst? Wir sollen uns jetzt hier alle in so einen Psychokreis setzen. Gibt es nicht was Gutes zu essen? Sag ich, zu essen gibt es erst und dann räumen wir die Tische weg. Waren 200 Tische, war ziemlich ätzend. Stühle und 50 Tische. Und dann haben die im Stuhlkreis gesessen und ich habe mich eingebracht und jedem, der sich vorgestellt, der was gesagt hat, habe ich eine emotional, mehr oder weniger emotionale Entgegnung gebracht. Und das hat die Gruppe so inspiriert, dass sie miteinander an ihren konkreten Arbeitsthemen in einer anderen Art und Weise arbeiten konnten. Und das ermutigt mich, solche Erfahrungen.
Wie sieht so eine emotionale Entgegnung, hast du es, glaube ich, genannt?
Na, oder zum Beispiel.
Wie sieht das aus?
Ja. Du hast eine Gruppe zum Beispiel mit Alten und Jungen, mit Erfahrenen und weniger Erfahrenen. Mit Leuten, die vielleicht schon verschränkte Arme haben und da sitzen und sich fragen, was soll denn der Scheiß eigentlich?
Schon wieder.
Ja, schon wieder so ein Psychokack oder solche. Schon wieder, oh ja, okay, wir ertragen das, gibt ja Hauptsache was gut zu essen, ist ja Arbeitszeit. So, dann merkst du das. Und wenn du dann wirklich die Frage stellst und erstmal die Gruppe sagst, ich kann mir vorstellen, dass nicht alle hier sein wollen und es muss auch kein Ergebnis bringen heute. Es geht mir wirklich aufrichtig darum zu hören, wie es ihnen gerade geht. Vielleicht sind sie das nicht gewohnt. Das heißt nicht, dass wir miteinander kuscheln müssen. Und wenn du dann den Chef dabei hast, der dann sagt, ja, eigentlich soll da ja was dabei rauskommen. Eigentlich wollen wir doch jetzt hier ein Ergebnis, ne? So, und du den dann auch so ein bisschen vorher primest und sagst, nee, das funktioniert so nicht. Und die fangen einzeln an, was zu sagen. Zum Beispiel, einer erzählt, ach, ich habe das und das schon gemacht und das schon gemacht und bin da und da. und habe so lange Erfahrung und bin schon 35 Jahre da. Mhm. Und du sagst dann zu dem, und wirklich, manchmal bin ich beeindruckt, was die alles gemacht haben. Sag, Mensch, was haben sie in ihrem Leben alles gemacht und was ist da für Erfahrung? Das meine ich nicht schleimig. Ich mache das wirklich ernsthaft aus Interesse und das spüren die. Und dann hast du vielleicht jemanden, einen Jungen, der ganz brav und ganz ordentlich was abliefert, weil er meint, er muss das besonders gut machen und muss jetzt irgendwas ganz Kluges sagen. Und dann sagst du dem, ich glaube, sie sind ein ganz kluger, junger Mann. Haben Sie das Gefühl gerade, Sie sind mit den anderen hier im Kontakt? Das ist natürlich mutig. Ich darf das doch machen. Ich bin doch der. So.
Ich wollte gerade sagen, weil das kann ja jetzt auch gerade jemand, der so brav ist und irgendwie jetzt um keinen Preis etwas falsch machen möchte, richtig aus der Reserve locken. Also so.
Ja, dafür brauchst du natürlich ein gewisses Gefühl. Aber man macht das ja mit einer wohlvollen, liebevollen Haltung. Und das kann man ja auch rüberbringen. Das macht sich natürlich im Gesicht, an der Körpersprache, in der Tonlage macht sich das bemerkbar. Aber die sitzen doch da und haben alle diese Gefühle. Die mache ich ja nicht, sondern die sind ja in dem Raum. Und damit kommen Führungskräfte nicht mehr klar, weil die haben eben nicht, die können keinen Hammer mehr durch die Halle schmeißen und sagen, so Leute, rafft euch mal zusammen, ansonsten fliegt ihr hier alle raus. Rafft euch mal zur Arbeit zusammen oder so. Solche Ansagen,
also, die müssen. Können sie schon machen, wird ja auch gemacht. Aber
dann landen die alle beim Betriebsrat und wird sofort abgestraft.
Ja,
so. Genau. Nein, die müssen ja wirklich die Bedürftigkeiten aufnehmen, aber auch mal eingrenzen. Ein Arbeitsplatz ist eben auch nicht, wünsch dir was. Ja. So, und dieses Verhältnis, das kriegen erstaunlicherweise Führungskräfte hin, die diese Fähigkeiten, die ich dir jetzt gerade genannt habe, automatisch haben. Die nenne ich immer die Silberrücken. Die brauchen gar nicht viel zu machen. Weißt du, ein weiteres Beispiel. Es gibt so Bestrebungen im Unternehmen, die Kommunikation und Bindung zu Mitarbeitern zu verbessern. Da machen die unterschiedliche Gesprächskonzepte, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ne?
Ja.
Also ein Anerkennungsgespräch, Rückkehrgespräch. Ich muss nochmal räuspern. Also unterschiedliche Formate, um im Grunde genommen auch so etwas wie Zuwendung, Mitarbeiter abholen, heißt es dann und so. Dazu machen die wieder eine Matrix mit einer bestimmten Checkliste, dass die das dann einmal pro sowieso machen sollen. Und dann kommt aber kein Kontakt zustande, oft. Weil die dann da reingehen und sagen, ja, Hans-Günther, du bist auch wieder da, schön, dass du wieder da bist, wir haben jetzt ganz viel auch Aufgaben hier, die wir jetzt erleben, wir sind froh, dass du wieder da bist. Völlig auch vom Zettel abgeht. Es gibt übrigens Zettel dafür, wo das genau draufsteht, was du sagen sollst. So, und dann sage ich, brauchen Sie doch gar nicht. Sie können doch einmal durch die Halle gehen und mit Ihrem Blick Kontakt aufnehmen. Die kennen Sie doch. So, und das ist ein Anerkennungsgespräch aus meiner Sicht. Du brauchst nicht immer diese Matrix und dieses ganze Overacting und Overprocessing. Aber da werden die Führungskräfte nicht so ermutigt. Die fragen immer nach einem Prozess. Aber was soll ich denn jetzt genau machen? Sagen Sie mir ganz genau. Weil die auch alle Angst haben.
Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir das letzte Mal besprochen haben, nämlich dieser Prozess gibt Sicherheit. Ich habe hier einen Algorithmus.
Ja, so
und wenn ich mich danach halte, dann verhalte ich mich quasi nach den Richtlinien, die bei uns in der Organisation anerkannt sind.
Ja.
Und das ist das, weil ich hier ansonsten Angst haben muss, dass ich wieder eins auf den Deckel bekomme von irgendwem, der dann sagt, ja, aber bei Punkt 3, da können Sie schon noch ein bisschen nachholen und ein bisschen verbessern, oder? Und ja,
ganz genau. Und es gibt ja auch durchaus sinnvolle Basis-Commitments. Das haben wir gestern auch diskutiert, ob man nicht gleich den Mitarbeitern sagt im Einstellungsgespräch, hier, das sind unsere Rules, das sind unsere Regeln. Dann sagen die natürlich alle, ja, nee, total, ich bin total teamorientiert, total, teile ihr Wertemodell völlig. Nein, das ist auch so. Ja, das ist auf dem Lippenbekenntnis ist das alles da. Dann machst du ein Assessment Center dazu und kannst vielleicht noch ein bisschen gucken, welche Persönlichkeitseigenschaften dich da anblitzen, aber dann stellst du sie ein. Häufig brauchst du ja auch Fachleute, technische Fachleute, die etwas oder wirtschaftliche Fachleute, die was Besonderes können, die werden jetzt, wie du sagst, nicht unbedingt nach ihren Persönlichkeitsqualifikationen Führung zu machen eingestellt. Und das ist dann irgendwann im EBIT ein Problem, wenn du dann feststellst, oh, meine Meister, die sind zwar alle gute Handwerker und gute Fachleute, die wissen, wie diese ganzen Geräte da funktionieren und Anlagen, aber führen, da erwarten wir was anderes. So, und dann kommen die ganzen Coaches und Consultants und sagen, ja, guck mal, wir machen euch das jetzt mal so und so. Aber mit irgendwelchen, sag ich mal, Konzepten, die auch alle für sich okay sind und gut sind. Aber du kannst das nicht verordnen. Du kannst weder Liebe, Zuwendung, Kontakt, Vertrauen kannst du nicht verorten. Wir haben mal über die Schulterklopfmaschine gesprochen vor vielen Folgen. Mhm. Das war auch so ein Ding, Wertschätzungskultur. Wir machen jetzt Wertschätzungskultur. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren sammeln können, dass solche Tools und Vorstellungen nicht die Menschen wirklich authentisch in Arbeit bringen und auch nicht in Zusammenarbeit bringen, sondern es sind erstmal nur Konzepte. Mhm. Und die Führungskräfte haben wirklich manchmal Angst, diese Komfortzone eines vorgegebenen Rahmens zu verlassen, weil sie möglicherweise mit der Unternehmenspolicy, wie du das sagtest, aneinander geraten. Zum Beispiel auch, wie weit darf eine Führungskraft ärgerlich sein? Vielleicht darf die auch mal sagen, ey Leute, ihr könnt mich alle mal am Arsch lenken, wenn ich das jetzt, wenn ihr das jetzt nicht macht, wie soll ich das denn lösen? Mein Chef erwartet das von mir, dass das hier klappt. Könnt ihr euch jetzt bitte mal zur Mitarbeit entscheiden? Und das hast du, wenn du jetzt wirklich in Betriebe gehst, hast du das. Da wird nicht in hochpsychologisch Deutsch gesprochen und von irgendwelchen, das machen die manchmal auch. Dann gehst du aber aus dem Meeting raus und weißt ganz genau, es läuft genauso weiter wie vorher auch. Es läuft nur, genauso weiter.
Nur wenn, also so wie du es beschreibst, ist ja quasi dann das, was du jetzt als liebevollen Umgang beschrieben hast. Liebevoll muss nicht heißen, dass wir kuscheln, sondern ich kann auch dir quasi liebevoll verbal sozusagen mal eine mitgeben.
Respektvoll sozusagen. Kannst du auch sagen. Ich finde immer liebevoll ganz schön als Ausdruck, weil respektvoll ist auch wieder so technisch.
Ja, und jetzt ist es aber so, also weil die Frage, die mir dann kommt, ich kann ja auch eine Führungskraft, wenn sie sich jetzt eben ganz und gar nicht liebevoll sozusagen um ihre Mitarbeitenden kümmert, das ist ja nichts, was ich einer Führungskraft wiederum beibringen kann. Da sind wir wieder bei dem so von außen, ich mache jetzt hier was und dann passiert das mit der Führungskraft. Also das ist ja kein Determinismus, oder?
Doch, du kannst denen das beibringen. Ja, weil sie nämlich gar nicht, also wenn eine Führungskraft mit dieser Strategie, einer nicht empathischen oder wie auch immer, die haben selber einen Leidensdruck, weil es nicht gut läuft auf Dauer. Und die Anforderungen werden doch höher. Wir wollen uns doch alle darüber im Klaren sein, dass die Anforderungen in den nächsten Jahren nicht sinken werden an Führungskräfte.
Definitiv, ja.
Sondern die werden höher. Und dann nützt es nicht, wenn ich ein Lippenbekenntnis zu Work-Life-Balance und zu was weiß ich mache, sondern ich kann denen liebevoll, aber auch klar und energisch spiegeln in so zum Beispiel so einer Führungskräftegruppe, dass es völlig logisch ist, dass bestimmte Dinge bei ihnen nicht funktionieren, wenn sie das so oder so machen. Und dass sie natürlich auch überfordert, die sind doch nicht bösartig, die haben nur Angst, zum Beispiel bestimmte Affekte wirklich aufzunehmen. Ich habe das so oft schon erlebt, dass die größten Unempathen nachher die empathischsten waren, weil sie mit ihren Emotionen wirklich in Kontakt kamen. Und dass es total erlösend und erleichternd ist, auch dann wieder zur Arbeit zu gehen. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, du wirst nicht alle an Bord kriegen können. Du wirst nicht alles harmonisch gestalten können. Das sowieso nicht. Aber bestimmte Dinge brauchen die von dir. Die sind auf dich angewiesen. Und dafür musst du einen Raum schaffen. Und das musst du mit deinem Chef besprechen, dass du dafür auch Zeit kriegst. Ja, das ist ja so. Ich habe neulich eine Führungskraft gehabt im Einzelcoaching, der sagte, ja, ich habe jetzt zum Glück im Homeoffice kann ich manchmal so auch so meine anderen Sachen machen. Manchmal kriege ich dann auch ja im normalen Alltag 138, 140 E-Mails. Ich weiß gar nicht, wie ich das verwalten soll. Die höchste E-Mail-Anzahl pro Tag waren mal 189, die mir mal genannt wurde von einer Führungskraft. Wie sollen die denn noch empathisch führen? Da kann ich viel blubbern, ja. Die sagen mir, Riedel, kommen Sie mal mit und ich zeige Ihnen mal gerne, was ich da auf dem Schreibtisch habe. Und das ist eine Frage, wie weit du auch diese Überforderungsaffekte aufnehmen kannst. Und wenn die das als für sich wohltuend empfunden haben, dann können die auch mit dieser neuen Strategie arbeiten. Das heißt aber nicht, dass alle zu Oberempathen werden müssen. Werden sie eh nicht.
Ein bisschen
Arschloch darfst du auch sein. Also
gehört wahrscheinlich auch
immer
ab und zu dazu. Aber wenn ich jetzt an dieses Beispiel denke, jemand, der 150, 200 E-Mails am Tag bekommt und sagt, ich nehme jetzt diesen Überforderungsaspekt auf, wie du es beschrieben hast. Was bedeutet denn das konkret?
Naja, dass du zum Beispiel erstmal ihn ehrst dafür, dass er diese Tätigkeit macht und dass er damit wirklich auch überfordert sein darf. Also ich gebe dann wirklich meine Erstaunen, ich gebe emotional ich habe ja ein inneres Bild dazu, wie der da sitzt mit diesen E-Mails. Und dann kann ich auch mal sagen, ich verstehe jetzt, warum das für sie so schwer ist, und zwar authentisch. Mhm. Wie ist denn das bei den anderen hier in der Gruppe? Wie machen sie das denn? Dann kommt zum Beispiel dabei raus, dass einer sagt, ey, du kannst sie doch nicht alle durchlesen. Was, du wahnsinnig? So, ja, aber wie? Wie soll ich denn entscheiden, was wichtig ist? Mhm. Ja, dann ist doch so. Das ist Realität in Unternehmen. Und dann kommt einer rein und sagt auch noch, du musst jetzt deine Tür die ganze Zeit aufmachen für deine Mitarbeiter und du musst immer ein offenes Ohr haben. Mhm. Dann würde ich durchdrehen. Mhm. Und das nehme ich authentisch als Hinterfragung und dann löse ich natürlich nicht sofort ein Problem, aber wir kriegen erstmal überhaupt eine Stimmung in den Raum, die neue Perspektiven möglich macht. Mhm. Zum Beispiel die Frage, was ist wichtig? Was ist Priorisierung? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Wie gehe ich damit um, wenn ich bestimmte Dinge nicht leisten kann? Mhm. Wo kann man auch von mir erwarten, dass ich nicht ständig nachfrage und mich nicht ständig versichere, sondern kann ich auch mal eigenständige Entscheidungen treffen? Muss ich meinen Chef dazu immer fragen?
Wenn ich mich jetzt in diese Situation reinversetze, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das in vielen Organisationen relativ schnell dann zu so einem Sündenbock-Phänomen führt. Also die Organisation, ja, was sollen wir denn machen? Die von oben, die machen doch und wir müssen das doch und die sagen doch und hier Überstunden und da werden wir doch gezwungen, das.
Ja, das ist eine Zwischenphase. Das ist eine Zwischenphase. Weil die löst ja letztlich nichts, weil die Manager darüber genau das gleiche Problem haben. Ich sage an der Stelle dann immer, was glauben Sie eigentlich? Dann frage ich immer, wer hat AT-Verträge und wer hat noch Angestellten-Arbeitsverhältnisse an der Stelle? Und dann sind die immer ganz eingerastet und sagen, was meinen Sie denn jetzt? Ich sage, ja, haben Sie sich schon mal so einen AT-Vertrag angehört? Haben Sie sich schon mal so einen Manager-Vertrag angeguckt? Wissen Sie, wie schnell der weg ist? Was hat der für ein Sicherheitselement? Glauben Sie, der Stress oben ist weniger als Ihrer? Das heißt nicht, dass ich das alles gut heiße. Ich komme ja selten ans Board auf Management ran. Die haben ja ganz andere, die hören einem ja höchstens 3 Minuten zu. Die würden ja so einen Podcast gar nicht ertragen. Aber
komm mal zum Punkt jetzt.
Ja, genau.
Geben Sie mir die Management Summary.
Machen Sie mal einen Deep Dive, dass das mal zusammenfassen.
Ja.
Genau.
Ja.
Und wenn die haben aber einen Leidensdruck. Und dieser Leidensdruck ist tatsächlich spürbar, weil die haben nur einen anderen Auftrag. Die müssen in kurzer Zeit vielleicht für einen DAX-Konzern Ergebnisse schaffen, weil irgendwie Quartalszahlen erwartet werden. Und das bricht sich dann nach unten, es bricht sich anders herunter. Unten kommen andere Aufträge wieder an. Und tatsächlich ist diese Schimpferei eine Zwischenphase. Mhm. Aber deswegen mische ich ja auch immer die Gruppen mit mehreren Hierarchieebenen. Verstehst du, wenn ich jetzt nur auf einer Hierarchieebene dieses Jammern habe, dann habe ich natürlich nur einen Feind oben. Übrigens, Sündenbock wäre in der Gruppe was anderes. Das wäre einer, der in der Gruppe auch sitzt. Es gibt auch externe Sündenböcke. Aber meistens ist dann einer, das ist nochmal ein anderes Phänomen, dann wird einer von der Gruppe im Grunde genommen personifiziert etwas, was in der Gruppe vor sich geht.
Okay.
Und das ist aber so ein besonderer Effekt noch. Da muss man auch drauf achten, dass das nicht passiert. Und das, was du jetzt beschreibst, ist dieses Jammern. Das hast du zum Beispiel in der klassischen Supervisionsarbeit in Sozialbereichen auch. Wenn du jetzt eine Gruppe nur Krankenschwestern auf einen, ne, und die Pflegedienstleitung ist nicht dabei, dann ist ganz klar, wer ist der Feind, es geht alles gar nicht, wir werden hier nicht gehört, alles Schweinerei. So, wenn du die Pflegedienstleitung dazu setzt und meinetwegen vielleicht sogar noch den Pflegedirektor, also du hast die Station, Schwester oder Pfleger dabei und noch die Pflegedienstleitung und sagst, so, jetzt trauen Sie sich doch bitte einmal das, was Sie sonst nicht aussprechen, was wir aber jetzt ja wissen. Ich weiß das ja. Ich sage es nicht, ich verpetze Sie nicht. Und wenn Sie nur einen Bruchteil davon jetzt ehrlich besprechen, bin ich hier bei Ihnen und wir besprechen das jetzt in diesem Raum, dann passiert was anderes. Dazu müssen natürlich alle bereit sein. Und dann werden Dinge, dann merkst du sofort, die Stimmung ändert sich. Da ist ganz viel Angst und Abwehr im Raum und so. Ist für den Leiter extrem anstrengend. Aber es ist super fruchtbar, weil was da rauskommt, ist viel beständiger als jedes Blabla-Meeting und jedes Abgejammer. Containing ist schön, Jammern beim Frühstück ist toll, ja. Aber bringt nichts auf Dauer. Wird nichts ändern. In der Politik übrigens auch nicht. Und deswegen halte ich viel von der Ebenenbegegnung. Und zum Beispiel nicht nur die, wir müssen auch nicht nur Führungskräfte hier einbeziehen, auch diese ganzen Leute, die Schnittstellenfunktion, HR, also Personalleitung, HRBP ist ja auch schon wieder Business Partner, ist ja auch wieder schon so ein Begriff. BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement, das ist eine total anstrengende Arbeit. Gesundheitsmanager, die versuchen aus dem ganzen Laden noch was Gesundes rauszuziehen und sind mit Krankenkassen am Verhandeln, wie man das dann organisieren kann, werden oftmals auch gar nicht gesehen, weil sie dann irgendwie nicht so wichtig, ja, ist ganz nett, dass sie das machen, Hauptsache der Krankenstand sinkt, kriegen sie das hin in einem Jahr oder nicht? Ja, ist natürlich auch wieder völlige Überforderung.
Ist denn jetzt, wenn die Personen, die wir jetzt meinetwegen entweder als Feindbild sozusagen definieren oder die Personen, die irgendetwas tun, das dann auf einer anderen Ebene zu Problemen führt, wenn wir zu denen keinen Zugang haben, also sprich, wir können die nicht mit in den Raum holen, weil entweder, also bestes Beispiel wäre, das sind Politikerinnen, die Entscheidungen treffen, die so weit von uns quasi weg sind, dann können wir dann irgendwie trotzdem aus dem Jammern rauskommen und trotzdem irgendwie konstruktiv werden und irgendwie lernen, uns damit abzufinden? Oder was ist dann der Weg, den wir da tun können?
Ja, cool. Es ist halt eben zum Beispiel die Frage, ob man sich dann traut zu sagen, ja, das ist jetzt hier auf dieser Ebene, natürlich sind wir jetzt viel im Jammern und wir sind viel am Klagen. Die Frage ist, was sich dadurch ändert. Was können Sie tun? Wie können Sie Ihre Führungskräfte ansprechen? Können Sie sich auch wünschen, dass die jetzt mal daran teilnehmen? Ich kann das auch in der Auftragsklärung durchaus, du musst ja nicht gleich alle Ebenen dabei haben, aber du kannst ja vielleicht die nächste Ebene schon mal dazu holen. Das gelingt oft, wenn man sich dann mit dem Konzept auch so bemüht. Und in der Politik ist es so, ich erlebe das ja auf Clubhouse gerade. Ich finde das ganz spannend, dass so viele PolitikerInnen auch interessiert sind daran zu hören, wie diese Gruppen da funktionieren und was da passiert. Und ich glaube, es ist doch erstmal bezeichnend, dass so ein Bodo Ramelow sich da überhaupt in so ein Ding reintraut und andere ja auch. Es sei denn, sie schicken ihre Staatssekretäre oder ihre Adlaten da rein, und die dann da eigentlich unter dem Namen ausgeben. Das ist natürlich kacke. Aber ich finde schon, das ist auch ein Stück Hoffnung, dass die tatsächlich auch mal interessiert sind an diesem nicht unbedingt Pressekonferenz. Das ist ja wieder so ein steifer Verfahren. Also ne, Fragen vorher bekannt und dann so. Das ist ja kein Dialog oder Multilog. Das ist ja eigentlich ein Senden und Gegensenden. Fragen und Gegensenden. So, das ist ja nicht wirklich etwas, was wir in unserem normalen Leben eigentlich als beruhigend wahrnehmen. Was ist ein gutes Gespräch? Manchmal texte ich dich ja hier auch so voll. Du merkst ja, ich habe auch so ein Sendungsbewusstsein, ne?
Ja, gut, aber das ist auch, glaube ich, damit begründet, dass meine Rolle in Gesprächen auch häufiger die Zuhörende ist. Also ich nehme da genauso viel mit und ich rede auch oft genug. Also das ist ja, auch okay, wenn es es nicht wäre, dann würde ich es ansprechen quasi.
Ja, aber du hast es neulich auch mal so erwähnt, ne? Und ich finde das wichtig. Also auch, dass man das mal reflektiert. Natürlich gibt es eloquentere Menschen, die meinen, was zu sagen zu haben, so. Aber ohne die Hinterfragung, ohne das, was einem sozusagen reframed in der Frage, geht das nicht. Und ich habe wirklich ernsthaft in den Gruppen, wenn ich dann mehr in der zuhörenden Rolle bin als in der sendenden, da bin ich ja wesentlich mehr in der zuhörenden Rolle, gar nicht abstinenten Rolle, dann kriege ich richtig so innere Filme. Also mir erzählt jemand was aus seinem Leben. Und aus diesem Gefühl reagiere ich dann. Also der Typ zum Beispiel, der mir dann erzählt, was er alles gemacht hat oder was er da für Stationen durchgemacht hat. Oder jemand sagt auch, ich habe da und da eine Krise gehabt. Dann hast du ja ein Bild, zum Beispiel auch mal einen Unfall berichtet, den er hatte. Und dann war in der ganzen Gruppe sofort so ein Gespür auch da, hatte jeder auch eine Vorstellung, wie hat dieser Unfall stattgefunden? Was hat der für Folgen? Wie hat das getan? Also wir sind ja Menschen, wir haben ja sofort ein inneres Bild, wenn wir wirklich zuhören. Aber es wird in Betrieben nicht oft zugehört. Wird nicht.
Wird ganz viel gesendet. Wie kann ich denn jetzt als Führungskraft, die jetzt angenommen bis hierhin schon zugehört hat und sich dachte, Mensch, das klingt echt spannend und irgendwie glaube ich daran, dass das funktioniert, wo und wie kann ich das üben? Also, weil das ist ja das, was dann den Unterschied macht. Und ich meine, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber meiner Meinung nach kann man das schon morgen im nächsten Team-Meeting quasi genauso praktizieren, dass ich plötzlich mal intensiver zuhöre, vielleicht weniger sende und eben explizit auf die Dinge emotional reagiere, die so im Raum sind.
Genau, ich weiß nicht, ob das... Doch, das geht, aber das ist natürlich eine Trainingsfrage. Wenn du das jetzt erstmal so machst, dann haben viele Führungskräfte, werden die sagen, ach, wann soll ich denn das jetzt noch machen? Toll, alles schön, alles super zuhören und so. Wann soll ich denn das noch machen? Wir müssen ja auch zum Punkt kommen. Wir müssen dann Ergebnisse da erzeugen. Und das ist auch eine Not. Was aber wirklich der Effekt ist auf Dauer ist, dass so ein Meeting wesentlich ergebnisreicher und kürzer ist. Das glauben die mir immer nicht. Jetzt stell dir mal eine Führungskraft vor, der hat kein Vertrauen in seiner Gruppe erzeugt. Und die legen dem jede E-Mail und jeden Zettel vor, den der dagegen kontrollieren muss. Und fragt sich immer, warum kriegt ihr das nicht alleine hin? Was macht doch mal mit, seid doch mal proaktiv, heißt es dann immer so schön. Und autark so. Und dann klärst du das in einer Sitzung und sagst, Mensch, was ist denn hier nicht los, dass sie diese ganzen Zettel immer kriegen? Und der fragt zurück, warum schickt ihr mir das denn? Und die sagen immer, wir denken, du willst das kontrollieren. Und dann sagt der, ich will das gar nicht kontrollieren, ich vertraue euch doch. So, dann kannst du eine immense Arbeitserleichterung auf allen Seiten erzeugen. Und das ist nicht selten, gerade in Prozessen. Zum Beispiel alleine, wenn der Chef hört, dass ein Mitarbeiter den Arbeitsauftrag nicht lösen kann, obwohl er das so gerne will. Er will ja gerne, dass das ordentlich gemacht wird. Das wollen ja die meisten. Und ich sage, ich kann das nicht schaffen. Und wenn ich dann frage, wie fühlen Sie sich denn jetzt, wenn Sie sagen, Sie schaffen das nicht? Und dann sagt er, ich fühle mich dann schuldig. Und mich beschämt das oder ich schäme mich. Und der Chef hört das. Was meinst du, was dann passiert? Das, guck mal, das sind im Endeffekt ein paar Minuten. Und das ist nicht so schwer als Chef zu lernen. Du musst ja nicht ein Gruppenonkel werden wie ich. Aber wenn die nur einen Bruchteil von dieser Fähigkeit lernen, und das emotional lernen, nicht in einem Mindset-Denkmodell unterbringen, dann ist das ganz unbewusst eine Arbeitserleichterung, weil sie wesentlich klarer haben, okay, wem muss ich auch mal in den Arsch treten, wobei wem darf ich das, wen muss ich eher fördern, wen muss ich eher schützen, was passiert hier in der Gruppe, wer ist der Sündenbock vielleicht auch, warum ist das so?
Das aber ist gerade
echt die Erfahrung.
Gerade weil du jetzt gerade sagst, schützen, ich kann mir jetzt unmittelbar auch vorstellen, wir fangen an, das so zu praktizieren und jemand spricht tatsächlich so ein eigenes Schuldgefühl oder ein Gefühl der Überforderung an und der Rest der Gruppe ist irgendwie nicht bereit dafür oder kann damit nichts anfangen und es geht dann eher in die Richtung, dass man sagt, also ich glaube, der klappt jetzt bald irgendwann um und der kriegt es, der kann unser Tempo nicht mitgehen. Also ich glaube, mit dem können wir nicht rechnen.
Benjamin, habe ich noch nie erlebt. Wirklich. 1000 Doppelstunden. Nicht einmal erlebt, dass wenn ein Gefühl ausgesprochen wurde, das als vermeintliche Schwäche deutbar ist. Nein, es ist, natürlich kann es das geben, das will ich nicht behaupten, dass es dann auch mal sowas gibt. Das kommt ja darauf an, wie du das dann in der Gruppe hältst. Wenn das erstmal, wenn jemand dauernd gereizt ist, dauernd an seiner Grenze läuft, glaubst du, der ist im normalen Alltag nicht auch dann derjenige, der als eher schwach sich demarkiert für die anderen? Wenn der aber sagt, Leute, ich versuche das und das und das und das und das und ich will das wirklich machen, aber ich kann das. Oder einer sagt, ich bin so wütend, weil ihr mich da an der Stelle immer alleine lasst. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf und ihr könnt mich mal am Arsch lenken. So, und das glaubt mir immer keiner, aber dazu brauchst du so ein bisschen diese Gruppenkompetenz in der Führung auch, beziehungs- und emotionsorientiert. Stell dir mal vor, du lässt diese Affekte in der Gruppe und besprichst nur technische Sachfragen.
Klar. Wir einigen uns auf technischer Ebene und dann gehen wir hinterher raus und jeder macht das, was er trotzdem für richtig hält.
Und es funktioniert nicht so gut. Es ist nicht effektiv und es ist auch nicht, erst recht nicht effizient.
Und es stellt niemanden zufrieden.
Nein. Das ist echt die Erfahrung. Und deswegen finde ich das immer so bezeichnend, dass du, um diese Prozesse zu erklären, brauchst du natürlich ein bisschen mehr Text. Das merkst du jetzt gerade. Das ist nicht so sexy verkauft in einem Superslider. Ja? Mhm. Aber es ist das, was meine Passion ist, weil ich daran so merke, das ist tatsächlich eine Form von Präventionsarbeit in Betrieben, auch um seelische Störungen zu vermeiden und durchaus auch gruppenbezogen Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Also das gilt ja nicht nur für ein Unternehmen. Das Unternehmen ist ja nur ein Ausschnitt der Gesellschaft mit einem bestimmten Zweck. Den soll es ja auch haben. Es wäre bekloppt, wenn wir sagen würden, ihr habt nicht einen Zweck zu erfüllen. Da sollen ja hinterher irgendwelche Sachen bei rauskommen. Aber die Erfahrung, die die Menschen in dem Unternehmen machen, sind oft ziemlich ähnlich, wie sie draußen sind. Ob das Vereine sind, Familien, Politik, meine ganze Stadt. Ne? Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass mir gerade gestern auch so ein bisschen da der Arsch geplatzt ist, weil jetzt die Leute sich beim Impfen vordrängeln, Gerechtigkeitsgefühle da aufkommen. Das ist auch ein Großgruppensystem, so eine Stadt. Jeder kennt da jeden. Und jeder weiß, wer wen beschissen hat. Und jeder weiß, wer wann wen bequatscht hat, um eine Impfung zu kriegen. Mhm. So, und dann gibt es viele Menschen, die halten das aus. Glaubst du, das passiert nicht in Unternehmen auch, diese ganzen Ungerechtigkeitsfragen?
Klar.
Und eben. Und das ist eben das, wo wir uns ein Stückchen ehrlicher machen müssen. Und nicht immer mit irgendwelchen einfach klingenden, sehr schön verkaufbaren Tools meinen Mindset und Glaubenssätze zu ändern. Das wirst du nicht schaffen, weil die Menschen viel, viel komplexer sind.
Aber also, das würde ich jetzt gerne so als abschließende Frage nehmen, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
Ja, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde.
Ja.
Das ist so viel, das ist schrecklich.
Wie, also weil es scheint scheinbar schwierig, das, was wirklich notwendig ist, in so verkaufbare Botschaften zu packen, während die Dinge, die man einfach als Algorithmus dann sozusagen tun kann und Schritt 1 bis 7, die aber vielleicht nicht so wirkungsvoll sind, die kann ich viel besser in so einem Slider und in einem in einer Broschüre darstellen. Was können wir dann vielleicht auch den Menschen, die die Entscheidung treffen dürfen, so etwas im Unternehmen zu machen und wen lasse ich in die Organisation, was können wir denen vielleicht mitgeben, so als Mensch, wenn ihr nach Hilfe sucht, dann achtet bitte auf folgende Dinge, damit das tatsächlich sinnvoll und nachhaltig gemacht wird. Kann man denen irgendwas mitgeben?
Also erstmal, ich glaube, dass viele das sehr gut machen, was sie tun. Mhm. Aber es gibt ein paar Kriterien und ein paar Dinge, die ich tatsächlich empfehlen würde, wo man darauf achten kann. Das können wir jetzt aber in den 2 Minuten nicht. Mir liegt auch noch mal eins daran. Es geht nicht darum, dass dieses Element der Struktur der Tools schlecht ist, sondern du brauchst eine Ergänzung dazu. Und am besten eben nicht, indem du 3 verschiedene Sonderfunktionen machst, damit dein Laden überhaupt läuft, wie ich das vorhin hatte, sondern dass du das integrativ machst und in der Hierarchie auch verankerst. Und das funktioniert. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Guck mal, ich bin totaler Emotions- und Psycho-Onkel. Und ich habe mittlerweile in diesen technischen Betrieben überlebe ich jetzt schon so lange, obwohl ich keine Ahnung von Technik habe, weil ich mich auch mit der Sprache entsprechend anpassen kann, weil ich auch nach den Prozessen fragen kann. Das ist alles erlernbar. Und auch dieser emotionale Teil. Das heißt also, du hast ein Strukturelement und du hast ein Konflikt- und Beziehungselement. Genau wie in der Psychotherapie auch. Und wenn man das zusammenführt, dann brauchst du eben als Coach oder als Berater, Consultant, brauchst du eine bestimmte Form von Selbstreflexionsfähigkeit, auch bei dir selbst. Wir nennen das eben Selbsterfahrung. Und da mangelt es verdammt nochmal ganz vielen Kurzzeit-Coaching-Ausbildungen.
Dann nehmen wir doch einfach das so als Aufhänger schon mal fürs nächste Mal. Also so zwischen Struktur und eben Integration, also oder irgendwie so. Der Titel, der entsteht ja dann eh. Cool, ja, perfekt.
Dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
Und danke, das wünsche ich dir auch.
Bei uns scheint die Sonne, mal sehen, ob es so bleibt.
Ja, prima. Und wir hören uns dann auf jeden Fall Montag.
Ach so, und nächste Montag. Woche. Montag haben wir unseren Clubhouse-Talk darüber.
Ja,
genau. Wäre ja schön, wenn da viele Leute kommen und mit uns sprechen. Dialogisch. Multilogisch.
Super. Dann danke dir und einen guten Tag dir noch. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.